Hallo, hier ist wieder Football Quark, der offizielle Sport 1 Podcast mit einer neuen Ausgabe, die Stars von morgen. Wir sind kurz vorm Draft und jetzt wollen wir nochmal über die Red Flags, die roten Lichter sprechen und natürlich auch die besonderen Charakter hervorheben. Grünes Licht. Also, Lorenz ist dabei, wir freuen uns. Bleibt dran. Moin Lorenz.
Ja, moin Philipp, wie geht's?
Ja, mir geht's sehr gut. Wir haben Freitag, wir haben keine Woche mehr bis zum ersten Draftpick. Also in 7 Tagen um diese Zeit ist die erste Runde bereits im Kasten und wir freuen uns auf die, ja, wie bereiten sich die Teams jetzt auf den nächsten Tag vor? Aber jetzt gerade interessieren die Teams sich vor allem darum, ja, wie sie die erste Runde gestalten, welche Spieler sie eventuell besser liegen lassen sollten. Also jetzt kommt so der Background-Check nochmal zu den Spielern, die man in den Kreis gezogen hat, die man ganz gerne haben möchte. Und jetzt gibt es nochmal so die letzten Informationen dazu, was könnte eine Begründung dafür sein, dass wir den Spieler vielleicht nicht nehmen oder was ist ein Grund dafür, dass wir ihn ganz besonders gerne mögen, weil er ein besonderer Guy für den Locker-Room ist, ein besonderer Charakter ist, ein Führungsspieler ist. Wir nennen das hier seit ein paar Jahren rotes Licht, grünes Licht. Das liegt daran, dass damals die Serie Squid Game, als wir das erste Mal gemacht haben,
die ich immer noch nicht gesehen habe.
So geil. Ich habe sie damals gesehen. Ja, kann man machen. Ich glaube, der Hype war damals größer, als die Qualität der Serie tatsächlich gewesen ist. Ich weiß gar nicht, ich glaube, mittlerweile gibt es auch eine zweite Staffel oder ist geplant. Ich habe es auch nicht mehr verfolgt und es hat mich auch nicht mehr so interessiert. Der Titel ist aber geblieben. Wir sind bei dem grünen Licht und dem roten Licht und ich glaube, zuallererst wollen die Leute wissen, was sind unsere roten Lichter, was sind unsere schwierigen Charakter, unsere Spieler, bei denen wir sagen, wundert euch nicht, wenn die am Ende später gedraftet werden, als das momentan noch prognostiziert wird, oder wir können euch sagen, viele Teams gibt es nicht, die den Spieler trotzdem gerne mögen.
Lass uns noch ein bisschen Kontext vorher mit reinpacken, weil es durchaus ja ein Thema ist, was kontrovers ist und kontrovers sein kann. Teilweise können Dinge, die wir als rote Lichter sehen, gar nicht so schlimm sein. Also das sind jetzt keine schlechten Menschen, das sind halt nur das können auch Kleinigkeiten sein. Sei das, dass ein Spieler halt High Maintenance ist, also dass eine Franchise weiß, okay, wenn wir den hier reinbringen, werden wir uns in einer gewissen Art und Weise mehr um ihn kümmern müssen. Und dann gibt's natürlich auch noch gewisse Dinge zur Einstellung, Arbeitsmoral, die sich natürlich auch alle ändern können. Aber Travis Kelce hat's ja auch, glaube ich, mal angesprochen, dass er sich eben auch vom College zur NFL einfach viel erwachsener dann werden musste und geworden ist. Nur mal als Beispiel. Und Andy Reid ja auch damals Jason gefragt hat, als er ihn gedraftet hat, hier kriegt er das hin, schafft dein Bruder das, und grünes Licht, genau, Dinge, die positiv sind. Und diese Sachen gibt es auch in der NFL. Also ich habe zum Beispiel schon von Scouts gehört, dass man solche Sternchen haben kann. Jeder Scout hat irgendwie 3 oder Director vielleicht 5. Und dann kann man die neben dem Board hinkleben für Spieler, wo man wirklich sagt, okay, ja, das ist der Spieler, für den ich mich hier einsetze. Und genauso gibt es Red Flags, die natürlich Medical Red Flags sein können. Das können Character Red Flags sein. Und die können auch eine bestimmte, eine bestimmte Gewichtung haben. Für manche ist das dann, dass man die ein paar Runden weiter runterzieht. Für andere ist das dann, dass die komplett vom Board sind. Das sind dann meistens eher schlimmere Dinge oder halt Medicals leider. Also es gibt da verschiedene Dinge. Man muss das mit bisschen Fingerspitzengefühl, man muss das bisschen differenziert sehen, logischerweise. Aber jetzt nur so ein paar Spieler, wo man sich nicht wundern sollte, wenn die jetzt beim Draft vielleicht tiefer fallen. So habe ich das jetzt genutzt.
Ja, es kommt natürlich nicht nur auf die Schwere an, sondern es spielt dann auch eine Rolle, in welchem Tier mit anderen Spielern sieht man dieses Prospect. Denn wenn ich halt noch 2 Spieler auf derselben Gruppe habe, die ich ähnlich stark sehe und dort halt den Malus habe, dann kann der relativ gering sein. Das reicht dann aber schon, dass ich die anderen beiden halt vorziehe, weil ich da eben gar kein Fragezeichen oder viel weniger Fragezeichen habe. gleichzeitig, und das ist, denke ich, immer ganz wichtig, wenn ihr den Draft verfolgt am Donnerstag und auch am Freitag und es sind Spieler dabei, die ihr eigentlich in Runde 1 seht und die am Anfang der zweiten Runde dann immer noch nicht gezogen wurden, dann, ich rate auch dann mal den Social-Media-Kanälen zu folgen. Vielleicht schreibt der ein oder andere von uns dann noch was dazu, was wir eventuell dann nochmal mitkriegen, wenn ihr es nicht jetzt schon hier im Podcast gehört habt. Dann gibt es oft Gründe dafür, die dann eventuell auch geleakt werden, dass der Berater dann zähneknirschend zugibt, ja, ich weiß, wir hatten eigentlich früher mit ihm gerechnet, aber ne, das und das haben die Teams halt herausgefunden und es ist ja auch folgerichtig. Oder Spieler, die dann spätestens auch erst, die wir auch am Tag 2 gesehen haben und die dann irgendwie Runde 5 noch immer oder die dann in Runde 5 ihren Namen hören, dass man dann zu diesen Spielern nochmal was sagt, hey, wundert euch nicht, natürlich, das wirkt jetzt erstmal wie ein Steal, dass der Spieler in Runde 5 gepickt wurde, obwohl viele über den geredet haben, ne? Und ich sag mal, die meisten Zuhörer hier sind ja auch eher, wenn ein Spieler in Runde 5 geholt wird und sie kennen den Namen, dann war das in der Regel ein Spieler, der irgendwo in den Top 50, Top 100 halt gelistet geworden ist und dann wirkt das ja erstmal wie ein richtiger Gewinn, aber dann gibt es meist Gründe und zu denen kommen wir vielleicht jetzt an der Stelle mal. Ich würde sagen, wir fangen mal rein nach Feedback-Regeln, sollte man eigentlich mit dem Guten anfangen. Ich würde aber sagen, wir beenden das Ganze eher mit den guten Nachrichten, die besonderen Charaktere zum Schluss und reden jetzt erstmal so über die Problemkinder.
Ja, genau. Ich fange mal an. Mein erster Spieler ist Kieran Amegadiji, der Offensive Tackle von Yale. Ein sehr talentierter Spieler, der, glaube ich, ein super Small-School-Sleeper und eine coole Story immer noch auch werden kann. Hat sich leider letztes Jahr verletzt und hat von einigen Teams beim Combine auch Medical Red Flags bekommen. Also da ist wohl noch mehr als nur diese Verletzung, die er sich letztes Jahr geholt hat. Ist ja schade, wie gesagt, ein talentierter Spieler, ein talentierter Tackle, der durchaus Starter-Potenzial hat. Viele auch als Sleeper sehen, als Sleeper gelistet haben. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob ich das bei der OT-Folge gemacht habe. Grundsätzlich eine sehr talentierte Tackle-Klasse, aber er ist jemand, der leider aufgrund von Verletzungen nochmal tiefer fallen könnte, als es jetzt schon, als man es jetzt schon sieht. Also wirklich jemand, der weit in den dritten Tag leider aufgrund dessen fallen könnte. Ist sehr schade, aber ist so.
Ja, ich meine auch, dass wir über ihn geredet haben. Ist ja ein Name, der eigentlich schon seit längerem kursiert. Small Schooler von Yale, der aber aufgrund seiner Measurements und auch aufgrund seines dominanten Spiels auf dem Level, was er natürlich aber auch zeigen muss, auf jeden Fall im Kurs der Teams ist. Wir reden hier, denke ich, von einem Day-2-Prospect. Oder es wäre ein Day-2-Prospect geworden. Und jetzt kann man vielleicht sagen, aufgrund der Medicals, dass die Option besteht, dass er eben dass er aus Tag 2 rausfällt. Und dann natürlich muss man sagen, wenn die Medicals sich als kein Problem herausstellen, und das haben wir in der Vergangenheit auch immer wieder erlebt, Trey Smith ist, glaube ich, das beste Beispiel dafür, der aufgrund seiner Medicals bis in die 5. Runde zurückgefallen ist. Ja, und jetzt halt wie lange gefühlt verletzungsfrei spielt und überhaupt keine Schwierigkeiten, also zumindest nach außen keine Schwierigkeiten damit hat. Inwiefern die Chiefs das im Hintergrund behandeln müssen, berücksichtigen müssen, dass sei mal dahingestellt. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema. Oder ich weiß noch, Bilal Nichols, jetzt glaube ich bei den, ist er bei den Cardinals oder bei den Raiders? Der wurde zum Beispiel von den Bears immer freitags geschont. Der hat beim Training nicht mehr mitgemacht, damit der einfach fürs Spiel nicht so vorbelastet ist. Ne? Das sind so Sachen, die kann man dann vielleicht machen, wenn man weiß, dass ein Spieler eher Verletzungen hat. Und das kann dann vielleicht schon dafür sorgen, dass es besser geht. Ich habe tatsächlich einen, er ist jetzt auch ein bisschen durch die Medien kursiert und ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel dafür, dass Caleb Williams gesagt hat, ich mach die Medicals beim Combine nicht, weil irgendwie kommt es ja doch immer raus, was da so ist, auch wenn ihr es eigentlich für euch behaltet. Das ist Eddie Mitchell. Und zwar ist es über die Kanäle gegangen, dass er Diabetes Typ 1 hat. Und das alleine ist nicht mal das Problem, sondern es heißt auch, dass er sehr sorglos mit dieser Diabetes-Erkrankung umgehen soll. Das ist vielleicht auch einfach dem Alter geschuldet und bedarf einfach noch der nötigen Reife, die noch kommen kann. Vielleicht ist das auch eher ein Thema in Georgia gewesen vor seinem Wechsel nach Texas und er hat es dort bereits in den Griff bekommen. Aber das ist etwas, was Teams mit Argwohn auf jeden Fall im Blick behalten müssen. Denn AD Mitchell ist ein Spieler, dessen Leistungen immer wieder geschwankt haben. Und manche Teams können natürlich die Begründung jetzt eben genau in dieser Vorerkrankung sehen, ne? Dass sie sagen, es gibt einen Zusammenhang, den wir herstellen können zwischen Leistungsschwankungen und dieser Diabetes-Erkrankung, die halt nicht Typ 2, wo man auch mal so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, das locker und entspannt sehen kann, aber es ist halt definitiv eine andere Kiste. Bei Typ 1 musst du schon mitspritzen und so weiter, musst du halt schon arbeiten. Diejenigen, die davon betroffen sind, wissen das ganz genau. Und das kannst du nicht locker sehen. Da gibt es nämlich sehr viele Folgeerkrankungen, die auch bereits in den mittleren 20ern auftreten. Also das ist nicht so, dass es die Teams nicht beschäftigen sollte, wenn er das nicht im Griff hat. Es scheint momentan so zu sein, wenn man Mockdraft recht geben kann, dass zumindest ein Team wie die Bills sich davon nicht abschrecken lässt. Die werden häufig im Zusammenhang mit ihm genannt. Wir wissen aber nie genau, wie das gemeint ist und ob sie ihn dann wirklich auch als First-Round-Spieler sehen oder ob sie ihn lieber dann auch später nehmen würden. Sie haben dem Berater letzten Endes ja vielleicht nur mitgeteilt, ja, wir können uns schon gut vorstellen, Mitchell zu draften, aber die erzählen natürlich dem Berater nicht, in welcher Runde sie das planen. Der Berater geht natürlich erstmal davon aus, dass der in Runde 1 gedraftet wird. Deswegen wird sich das tatsächlich noch herausstellen, ob er nicht plötzlich fällt. Also wenn das passiert, wisst ihr warum. Und wenn nicht, wisst ihr, dass zumindest das Team, was ihn ausgewählt hat, damit scheinbar keine Probleme hat. Denn auch Ende erster Runde, würde ich sagen, ist das von seinem Spiellevel her da, wo er hingehört, in dieser sehr starken Receiver-Klasse. Mit der Vorerkrankung würde ich ihn tiefer nehmen. Und wenn er topfit ist, würde ich ihn aber, wie gesagt, weiterhin genau dort halt holen. Also das ist mein Spot dann eigentlich. Und wenn er da trotzdem landet, ja, dann, wie gesagt, scheint es ein Team nicht großartig zu kümmern.
Ja, es ist eher so eine klassische High-Maintenance-Situation. Also da hat man, das ist ein Spieler, wo man halt wahrscheinlich jemanden für abstellen muss, der sich sehr intensiv darum kümmert, der immer viel oder der viel an seiner Seite ist, auch in Sachen Ernährungsberatung und so, da nochmal extra auf die Finger schaut. Und ja, das ist natürlich was ein Team dann auf sich nehmen muss. Und ich hoffe aber, dass das klappt, weil ja, AD Mitchell ist ein super Spieler. Und wir haben uns ja dann auch vielleicht so ein bisschen gewundert, warum torpediert ihn diese Combine-Leistung dann jetzt nicht ganz nach vorne. Das Talent ist da, das Tape ist eigentlich auf vielen Strecken da. Und das ist dann natürlich ein Grund, warum so jemand auch vielleicht in die zweite Runde fallen könnte. Ich würde es wirklich nicht ausschließen.
Genau, genau. Und du sagst es schon mit der High Maintenance, das ist halt natürlich auch sein Vorteil jetzt, dass er als Erstrundentalent gehandelt wird und eventuell bei einem Team landet, wo er von Tag 1 die Nummer 1 ist. weil du musst natürlich auch berücksichtigen, für welchen Spieler mache ich das. Ne? Also ein Spieler, den ich jetzt sowieso eher Late Round sehe, den ich eventuell mit in den Kader hole, den drafte ich dann halt nicht, sage ich mir, ey, pff, gut, muss er halt selber in den Griff kriegen, das ist sein Problem. Aber wenn das wirklich jetzt mein vorgesehener Nummer 1 Receiver ist im nächsten Jahr, dann ist das natürlich eine Qualität, dann ist das ein Spieler, für den ich diese Betreuung gerne mache. Ne? Also die haben halt oft auch persönliche Fitnesscoaches, Ernährungsberater, das ist halt, wenn du da vorne gedraftet wirst, ist es vielleicht auch ein Vorteil für ihn, wenn er da einfach von der Franchise an die Hand genommen wird. Vielleicht, wir wissen gar nicht, vielleicht hat der Wide Receiver Coach der Buffalo Bills das auch. Weißt du, so ganz platt gesagt, das reicht ja vielleicht schon, ne? Dass es einfach einen Bruder im Geiste gibt und er sagt, ey Leute, das bekomme ich hin mit dem, ich habe das durch, mein Sohn hat das auch, so nach dem Motto, ne? So, das wissen wir ja nicht und das spielt natürlich schon eine Rolle dabei. Das sind sehr, sehr individuelle Entscheidungen, die da getroffen werden und dadurch ist er einfach überall auf dem Board bei den Teams sehr, sehr wechselhaft. Du hast sicherlich noch weitere.
Ja, wir bleiben bei der O-Line. Ich habe tatsächlich einige O-Liner hier drauf, auch einfach, glaube ich, weil es so eine starke Klasse ist und deswegen sehr interessant ist. Jackson Powers-Johnson, der Oregon Center, auch so ein Kandidat, der eigentlich vom Talent her, vom Tape her, vom Senior Bowl her ein klarer First-Rounder ist, meiner Meinung nach, aber eben auch einige Medical Red Flags bekommen hat beim Combine. Ja, er hatte Hüftprobleme und mehrere Gehirnerschütterungen. Und das sind leider so zwei Dinge. Es ist immer Schulter, Hüfte, das sind zwei Bereiche, die fast noch schlimmer sind als Knieverletzungen, als Dinge an der Hand, weil die einfach sehr, sehr schwer für Footballspieler, ja, oder grundsätzlich, glaube ich, für Sportler zu managen sind. Und ja, die Gehirnerschütterung sowieso ein Riesenthema, zu Recht, im Football auf allen Leveln. Und das bringt natürlich auch nochmal ein extra Risiko. Also wenn Jackson Powers Johnson eben aus der ersten Runde fallen sollte, obwohl viele Teams auch in den 20ern schon sagen, hey, wir brauchen so dringend Interior Lineman, wir brauchen dringend einen Center, auch eine wichtige Position, und er ist dann am zweiten Tag noch da, dann ist das der Grund, weil ich glaube, dass er auch einfach charakterlich sehr gut ist, wie gesagt, ein super Spieler, aber es gibt eben diese beiden, ja, Problemzonen bei ihm, und das ist so, das muss man so benennen, das muss man so sagen, und da wird es dann jetzt interessant zu sehen, wo er landet und wie sich das Ganze entwickelt.
Ganz wichtig, weil das ist tatsächlich auch einer der Kandidaten, ich glaube, einer der Gewinner des Draft-Prozesses, wenn man so will, ne? Der wirklich rasant die Boards hinaufgeklettert ist, über Senior Bowl, Combine, wie du schon sagst, besonderer Charakter. Da müsste man ihn eigentlich sogar den grünen Lichtern müsste man ihn dort sogar noch hinpacken, weil er, glaube ich, wirklich Führungsspieler bei den Ducks gewesen ist, diese Rolle eventuell auch in der Offensive Line bei seinem neuen Team einnehmen kann. Aber ja, das Wichtigste gerade bei einem Center ist, dass er eigentlich die Spiele durchziehen kann. Das ist noch wichtiger als vielleicht bei einem Nummer 2 Receiver oder so, wo ich halt auch mal, ja, dann fehlt er halt mal 3 Wochen. Aber in der Offensive Line möchtest du in der Saison so wenig wie möglich durchwechseln und vor allem nie in die Bredouille kommen, dass du im Spiel durchwechseln musst, weil ein Spieler sich schneller verletzt. Das bringt halt immer den Rhythmus durcheinander. Und gerade wenn es noch ein Center ist, der vielleicht noch das Playcalling macht, also der dann noch die Blocking Schemes, also der die Protection ansagt. So, danke. So, und das wird wahrscheinlich sein Job sein. Deswegen ist das auf jeden Fall ein Concern, ein Gedanke, den Teams haben müssen. Und Spieler, ja, du darfst auch nie vergessen, sage ich immer, der First-Round-Pick ist dein Spieler, mit dem du nach dem ersten Draft-Tag halt auf die Bühne gehst und der die Schlagzeilen prägt bis zum ersten Spiel. Nach der zweiten Runde sind das genauso wichtige Spieler fürs Team. Und da findest du ja eigentlich erst die Diamanten, die dein Team dann besser machen. So. Aber wenn dein First-Rounder halt praktisch schon verletzt ins Camp kommt oder im zweiten Training down geht und dann erstmal wochenlang nicht dabei ist, dann kannst du davon ausgehen, dass dir das in der Vorbereitung macht dir das Probleme. Dann schreiben die Zeitungen, dann nerven dich alle, weil das ist dein First-Rounder, den wollen die Leute auf dem Feld sehen. Bei einem Spieler, der weiter hinten gedraftet wird, ist das eben nicht ganz so dramatisch wie da vorne. Jo, dann mache ich einfach mal weiter. Und zwar haben wir, ja, wir hatten bei George Pickens, hatten wir das damals auch, ne? Und würdest du Jermaine Burton so in diese Kategorie einordnen? Er soll, also Georgia soll nicht wirklich was dagegen gehabt haben, als er das Team verlassen hat nach Alabama. Und auch Nick Saban hat nicht immer Spaß mit ihm gehabt. Also die Rede ist davon, dass er wirklich auf der Streichliste stand regelmäßig und man eigentlich überlegt hat, wie man aus dem Lockerroom kriegt. Aber dann hat man ihn doch irgendwie gehalten oder man ist ihn vielleicht auch nicht losgeworden an ein anderes großes College. Jermaine Burton hat Talent, aber es sind Spieler, über den wir im Draft-Zirkus halt kaum reden, weil bisher, ich glaube, dass die NFL-Teams das auch ganz gut wissen, aber, und das ist halt der Punkt, ich glaube, es gibt so ein paar Teams, die dann halt eher Jermaine Burton nehmen, ne? Also ich glaube, das können wir schon mal sagen.
Ja, also ich weiß gar nicht, inwiefern man es mit George Pickens vergleichen kann. Aber ja, es gibt natürlich Teams wie zum Beispiel die Steelers, die wo Mike Tomlin sagt, hey, ich komme mit solchen Charakteren klar, die immer wieder diese Art von Spielern auch draften. Und das.
Philly hat das jetzt auch mal gemacht, ne?
Ja, genau. Ja. Auch. Das ist immer sehr, sehr Coaching-Staff abhängig. Ich glaube, die Andy Reid ist da auch sehr, affin dem gegenüber. Ich weiß, dass das zum Beispiel bei meinem Lieblingsteam Kyle Shanahan, der hat mit sowas, ja, da deswegen werden viele Spieler auch früh gecuttet oder deswegen funktioniert es unter ihm halt nicht. Deswegen, das muss schon passen, aber du hast völlig recht, Jermaine Burton, der immer wieder auf Tape Riesenplays macht, auch da inkonstant ist. Aber ja, er war ja auf der sogenannten Shitlist der Georgia Coaches, hat man ja gehört. Und das passt auch irgendwie, weil als er damals wegtransferiert ist, ja, wie du schon sagst, hat sich da keiner großartig geärgert. Und ja, ist einfach so, ich bin mal gespannt. Also rein vom Talent her, von seinem Speed, den er auch mitbringt, sicherlich einer, der am zweiten Tag gedraftet werden könnte. Aber ich glaube, dass das einfach jemand ist, wo NFL-Teams sagen, dem kannst du nicht vertrauen. Den draftest du mit einem späten Day-3-Pick und was du bekommst, bekommst du, und wenn es nicht klappt, dann mach's gut. Ja, ist leider so.
Ich muss ganz ehrlich sagen, und da spricht vielleicht der Pädagoge aus mir, ich glaube, die Steelers zum Beispiel oder auch die Chiefs, die würden sich damit, also die überschätzen sich, wenn sie der Meinung sind, dass sie zwei Receiver dieser Art in ihrem Core gebrauchen können. Also so eine Präsenz von Jermaine Burton, die kann in George Pickens natürlich auch nochmal wieder runterziehen. Ne? Also das darf man halt auch nicht
vergessen.
Das sind labile Charaktere, ohne jetzt mal zu weit in die Psychologie gehen zu wollen, aber Spieler, die sicherlich in ihrem Charakter nicht so gefestigt sind wie weitere Leistungsträger. Und bei den Chiefs hast du mit Kadarius Toney noch, ne, man muss halt abwarten, wie das ist. Noch halt auch so ein Spieler, wo ich sage, ich weiß nicht, ob ich mir zwei solche Typen auch noch, ich meine, wenn der eine Defense spielt und dann ist das alles gut. Aber beide im Receiving Core und beide kommen dann vielleicht jedes Mal 10 Minuten zu spät zu Besprechungen und, ne, und die ziehen sich ja gegenseitig auf. Also das kann dir tatsächlich um die Ohren fliegen, auch wenn du eigentlich dafür bekannt bist, dass du diese Spieler sehr gut handeln kannst. Also vielleicht ist Philly dann besser damit dran, weil sie sagen, wir haben im Receiving Core ansonsten sehr gestandene Leute und so Brown und Smith, die nehmen den da an die Hand und dann passt das schon, ne? Die können es vielleicht eher machen als die Steelers, die sich damit vielleicht in George Pickens sogar noch mehr Probleme machen, der ja gerade eigentlich gut in der Spur ist. So, das läuft ja. Und da sollte man vielleicht auch mit zufrieden sein, dass es so ist.
Ja, genau, du hast völlig recht. Also das ist dann auch immer noch eine Abwägung, die man treffen kann. Wie viele dieser Spieler, sage ich mal, möchte man sich aufbinden und wie viele von denen kann man managen im Endeffekt? Völlig ja, richtig.
Du bist dran. Du hast als nächstes wieder einen Offensive Lineman, oder?
Nee, ich habe diesmal Tight End Theo Johnson. Kommt noch ein Offensive Lineman. Weiß jetzt nicht, das war jetzt echt reiner Zufall. Theo Johnson, ein Spieler, über den ich schon öfter gesprochen habe, der super talentiert war, eigentlich schon immer, seit er bei Penn State da hingekommen ist. Da waren immer die Fragen, warum ist er nicht der erste Tight End? Warum hat das alles so lange gedauert? Und ja, die Antwort ist einfach, dass auch er einfach noch erwachsener werden muss und dass auch Penn State schon immer das Gefühl hat, dass sie sich halt hundertprozentig auf ihn nicht verlassen können, dass er lieber zu Partys gegangen ist, dass er ja lieber diese Dinge gemacht hat, hatte dann jetzt auch eben eine Misdemeanor Charge oder sogar zwei wegen einem sogenannten Frat House Incident. Also auch da kann man sich ja eins und zwei recht schnell zusammenzählen, weshalb er auch 6 Monate durch irgendein Programm gehen musste. Und ja, ich denke mal, also grundsätzlich hört man, dass er halt an seiner Einstellung arbeiten muss.
Frat House, kannst du das nochmal übersetzen?
Ist, wie sagt man denn, Verbindungshaus, also Frats sind ja sowas wie Burschenschaften.
Ja.
Wo halt in Amerika im College dann Partys stattfinden und solche Dinge auf dem Campus. Ja. Und er halt jemand, der da erwachsener werden muss, der da einfach bessere Entscheidungen treffen muss, der vielleicht diese Dinge komplett umgehen sollte, diese Situation. Ob er das jetzt tut oder nicht, da müssen Teams dran sehen, ob er jetzt durch sein Problem, was er da hatte, gelernt hat. Das ist so ein bisschen das, was Teams abwägen müssen. Das kann dann ein Spieler, der durchaus Potenzial hätte, in der Anfang der zweiten Runde gedraftet zu werden, bis an den dritten Tag pushen, wo dann ein Team sagen kann, okay, da sind halt die finanziellen Commitments, die wir zu ihm machen, nicht mehr so groß, und wenn er dann irgendwas Dummes macht, dann mach's gut. Ja, und ich denke mal schon, dass diese Aktion Theo Johnson ein paar Millionen gekostet hat. Andererseits kann er dann natürlich, wenn er seine Lektion gelernt hat, was jetzt gerade ehrlich gesagt noch nicht sich noch nicht so anhört, natürlich auch ein Stil sein. Vielleicht, ja.
Das ist ganz wichtig, ne? Ich finde, Jason und Travis Kelce bringen das ja gerade sehr gut in ihrem Podcast so auf den Punkt, weil sie gerade auch sehr oft darüber sprechen. Jason hat man jetzt ja gesehen und diese Art von Logenauftritten werden wir sicherlich noch mal mehr mitbekommen im nächsten Jahr. Ich plane, also ich schätze, dass der noch so eine Tournee plant durch die NFL-Stadien. Den kann man sich dann mal buchen dafür, dass der die Loge besetzt. Er war kein Kind von Traurigkeit im Studium, hat dann aber sogar noch in seinem letzten Jahr im College so ein bisschen die Kurve gekriegt, auch für den Draft hin und so, ne? Und er hat dann selber mal in seinem Podcast gesagt, dass Coach Reed, ihn damals angerufen hat wegen Travis und ihm gesagt hat, du, was meinst du? Dein Bruder, der ist ja jetzt auch nicht ohne, ne? Also Travis hat auch einige Gläser gekippt während seiner College-Zeit und war spät im Bett und hat sehr viel gefeiert, aber halt irgendwie sein Spiel halt noch gezeigt in Cincinnati. Beide haben ja da gespielt bei den Bearcats und er hat ihn dann gefragt, Jason, glaubst du, dass der Travis sich von mir was sagen lässt, dass der sich gut beträgt, dass wir das hinkriegen? Und Jason hat seinen Bruder natürlich nicht vor den Bus geworfen und ich glaube, die ganze Runde hat recht behalten damit, wenn man sieht, wo Travis Kelce dann in den Jahren danach mit einer professionelleren Einstellung hingegangen ist. Aber genau dieses Gefühl, dieses Bewusstsein musst du bei Theo Johnson natürlich kriegen, weil sonst kann das natürlich auch dafür sorgen, dass das ein Spieler ist, der gerade mit der Entwicklung, die er definitiv noch zu gehen hat, dass er diese Schritte nie gehen wird, sondern einfach seinen ersten Gehaltscheck kriegt, weil er früh in der zweiten Runde gedraftet wird und dann zieht er los, ne? Dann war's das. So, da wirst du dir keine Freude mitmachen. Die Entwicklung müssen wir auf jeden Fall weiter beobachten. Und dann haben wir im Prinzip, möchte ich noch ganz gerne, ich weiß, wir haben darüber schon gesprochen, aber ich finde, wir müssen das hier an dieser Stelle einfach nochmal abhaken. Wir haben Defensive Lineman Sweat, Tavondre Sweat, der diesen Draft-Prozess definitiv nicht für sich gewonnen hat. Das begann alles damit, dass er beim Senior Bowl sich nicht wiegen lassen mochte und man dort kursierte bereits das Gerücht, dass Tavondre Sweat immer wieder Gewichtsprobleme hat, dass er sich wahrscheinlich vorgenommen hat, etwas abzuspecken, damit das beim Senior Bowl, spätestens beim Combine, halt gut aussieht. Und beim Senior Bowl war er wohl noch nicht so weit, wie er sein wollte und hat sich nicht wiegen lassen. Hat es dann auf den Combine verschoben. Dort hat er dann aber trotzdem 166 Kilogramm gewogen. Also zu viel. Einfach zu viel für das, was man dann erwartet, wenn man sagt, Junge, du hast dich jetzt eigentlich die letzten Monate auf diese ganzen Veranstaltungen vorbereiten sollen und du solltest halt auch Gewicht verlieren. Du hast es nicht geschafft. Du hast uns das nicht gezeigt. Großer Malus, großes Problem. Wir haben das immer wieder bei Spielern gesehen, die ihre Masse einfach nicht gut verteilt haben und damit einfach auf dem nächsten Level dann, ja, ich meine bei einem 22-jährigen Spieler vielleicht noch nicht, aber die Probleme kommen, wenn du einfach mit zu viel Gewicht, und das gibt es in der National Football League halt auch, spielst, dann kommen die Beschwerden, dann kommen die Probleme und dir fehlt auch schlichtweg halt die Ausdauer. Um mit einem High Motor, wie man so gerne sagt, zu spielen, also dass du wirklich als Defensive Lineman bei jedem Down draufbleiben kannst und auch mal den Spieler chase, dass du ihm auch folgst, wenn er an dir vorbeigeht, beziehungsweise das Play vielleicht nicht in deine Richtung geht, dass du da das Nötige halt reinbringst. Und das hat dann noch nicht mal gereicht, dann ist er nämlich noch verhaftet worden, Driving Under Influence, das heißt, aufgrund von, Trunkenheit am Steuer ist er verhaftet worden, ist dann natürlich auch zügig wieder freigelassen worden. Das ist ja jetzt kein Vergehen, für das man, wenn man jemanden nicht verletzt hat, im Knast landet. Manche haben das vielleicht auch schon miterlebt, dass sie mal in einer Zelle gesessen haben, eine Nacht wegen so einer Geschichte, oder weil sie auf einer Feier über die Stränge geschlagen haben und dann waren sie am nächsten Tag wieder zu Hause, mussten den Führerschein natürlich abgeben, alles, was dazu gehört. Aber in Summe ist das natürlich alles etwas, wo du sagst so, Junge, dein Fokus sollte gerade voll darauf liegen, dass du alles dafür tust, um die Teams von deiner Qualität zu überzeugen. Und du machst genau das Gegenteil. Wie sollen wir erwarten, dass du auf dem nächsten Level in der footballfreien Zeit wirklich an dir arbeitest und nicht mit dem Geld, was wir dir dann geben, genauso weitermachst, wie du das jetzt gerade schon als Junge, als Guy, als Typ halt zeigst, ne? So, das ist alles nicht cool. Und ich sag ganz ehrlich, ich wäre überrascht mittlerweile, wenn Tavondre Sweat noch irgendwo in der ersten Runde eine Rolle spielt. Und mittlerweile würde ich sogar so weit gehen, dass Teams von ihm sogar an Tag 2, vielleicht findet sich ein Team, was das Tape einfach zu sehr gewichtet, aber du schüttelst auch schon mit dem Kopf.
Das ist ein Day-3-Spieler mittlerweile, glaube ich. Da ist zu viel zusammengekommen. Ja, das Gewicht alleine reicht schon, um ihn eigentlich in diese Riege zu packen. Aber jetzt nochmal diesen Arrest davor zu haben, das ist einfach, das zeugt. Das sehen Teams dann einfach einen Spieler, der das Ganze vielleicht nicht so ernst nimmt, wie er das nehmen sollte. Und das ist jetzt wirklich, also dieser Pre-Draft-Prozess ist brutal. Und man kann am College auch nochmal mit anderen Dingen wegkommen, auch was das Gewicht angeht. Aber sich im Pre-Draft-Prozess kann man sich nicht viele verschiedene Dinge leisten. Dann kommt jetzt noch die DUI dazu. Das sind ganz, ganz große Probleme. Und wir haben es auch schon gesehen bei Spielern, die anfangs hoch gerankt wurden, die dann am Ende wirklich undrafted gegangen sind. Ich werde jetzt nicht sagen, dass das bei Sweat der Fall sein wird, aber wundern würde es mich jetzt auch nicht mehr großartig.
Ja, und ich muss auch sagen, mit den Dingen, die sich da summieren, bin ich auch tatsächlich skeptisch. Also da ist Skepsis auch wirklich da und auch bei den Teams, dass er da die Kurve kriegt. Das ist eine andere Situation als letztes Jahr bei Jalen Carter. Das muss man, glaube ich, ganz deutlich sagen, wo wir andere Art von Vergehen haben, wo man vielleicht auch über, vielleicht warst du auch einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort, ne? Aber zumindest war das Talent nochmal wesentlich besser und ich glaube, was Jalen Carter vor allem richtig gemacht hat, ist, dass es, dass es früh genug aufkam und dass es dann noch Gespräche mit den Teams gab. Also es gab die Top 30 Visits mit Jalen Carter und es gab die Möglichkeit, dass Teams sich davon überzeugen konnten, ob Jalen Carter verhaftet wird und wirklich irgendwie die nächsten 2 Jahre im Bau sitzt wegen dieser ganzen Sache. Während der Zeit kann er halt nicht spielen, weil er sicherlich keinen Freigang kriegt dafür. Und dass die NFL das dann auch noch zulassen würde, dass er während des Freigangs spielen darf. Und das hat dann halt dafür gesorgt, dass die Philadelphia Eagles am Ende ja sogar noch vorgetradet sind, damit sie Jalen Carter auf jeden Fall kriegen. Ich meine, es war nur ein Pick von 10 auf 9, aber sie haben eben sichergestellt, dass kein anderes Team mit den Bears diesen Deal macht und sich vor sich sneakt, weil sie halt schon das Talent natürlich gesehen haben bei Jalen Carter. Das ist jetzt eine ganz andere Situation. Ich denke, das haben wir auch klargestellt.
Ja, definitiv. Auch vom Talent her einfach Jalen Carter eigentlich ein Blue-Chip-Football-Spieler, wie gut er ist. Und da ist Tavondre Sweat halt auch einfach nicht. Also, ich bin wirklich mal gespannt.
So, du hast noch einen?
Ja, wir gehen zurück zur Offensive Line. Da habe ich Kingsley Suamataya, den Offensive Tackle von BYU. Jemand, der sowieso so ein bisschen als Projekt beschrieben wird, auch schon als Spieler, der, glaube ich, sehr, sehr viel physisch mitbringt, auch eventuell ein Guard sein könnte ich mir persönlich vorstellen. Einfach weil er so powerful ist und so ein People Mover ist im Run Game. Musste damals, ich nenne es jetzt mal Heimweh, also er war ein hoher Recruit, ist zu Oregon gegangen, hat da im Prinzip ein halbes Jahr gespielt und hat dann gesagt, nee, das ist nichts für mich. Ich gehe zurück nach Utah, ich gehe zurück nach BYU in eine Kultur, die mir besser liegt, die mir mehr passt, die sicherlich auch eine eigene ist. Und ja, jetzt gibt es natürlich auch Fragen, warum ist er jetzt schon wieder in den Draft? Also er war eigentlich ein Spieler, wo Teams es so gesehen haben, was ich auch schon gehört habe. Natürlich, der kommt nochmal zurück, der sollte nochmal zurück ans College gehen, der muss sich da noch weiterentwickeln. Der hat sich auch schon in der ein oder anderen Phase entwickelt, aber dieser Entwicklungsprozess ist noch lang nicht da. Für jemanden, der wirklich First-Round-Talent haben könnte, ist jetzt wieder in den Draft, das zeugt vielleicht auch so ein bisschen davon, ja. Dass auch bei BYU das alles nicht so hundertprozentig geklappt hat. Und es wird halt schwierig zu sagen, wenn du die New York Giants bist oder so, du holst jetzt den, der in Eugene, Oregon nicht klargekommen ist. Also sehr, sehr interessant. Ich bin wirklich mal gespannt, wie das läuft, ob das läuft. Aber mit Sicherheit jemand, der viele, viele Fragezeichen um sich herum hat, einfach aufgrund dieser Sache, dass man, ja, es ist einfach schwer zu sagen, ob er in eine der 32 Teams und in diese Kulturen halt reinpasst und ob das funktionieren wird.
Nun haben wir natürlich kein Team in Salt Lake City. Also wenn er NFL spielen will, muss er irgendwo hingehen. Aber sicherlich würde ihm eine ruhigere Lage wie zum Beispiel in Green Bay oder so besser tun als so die absolute Big City. Willst du das damit sagen?
Und auch das weiß man nicht. Also auch das ist, weil Eugene, Oregon ist jetzt auch keine Big City.
Das stimmt, das stimmt.
Vielleicht liegt ihm das dann im Endeffekt mehr. Man weiß es nicht. Es ist wirklich schwer zu sagen. Eine ganz interessante Nummer. Viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen, weil ich mich einfach mit ihm nicht hingesetzt habe. Und ich weiß nicht, welches Team jetzt sagen könnte, okay, bei uns passt das. Aber auf jeden Fall was zu bedenken ist. Und ich könnte mir auch vorstellen, da es gibt ja immer wieder gute Beatwriter, je nachdem, zu welchem Team er geht, da werde ich dann auch mal drauf achten, was die so zu ihm fragen.
Sehr interessant, auf jeden Fall. Sehr interessant. Hast du noch weitere oder wollen wir zu den grünen Lichtern wechseln?
Lass uns ins Positive wechseln.
So, genau. Also nachdem Kingsley Suamataya Heimweh hat, wie du am Anfang gesagt hast, also das klingt ja erstmal irgendwie so ein bisschen, ja, wie nach was man belächeln kann, ist aber tatsächlich etwas, was man berücksichtigen muss, wenn ein Spieler sich in seinem Umfeld nicht wohlfühlt und auch nicht anpassbar ist, dann wird er Schwierigkeiten haben, ne? Und wird halt vor allem nicht in der Form spielen, in der du ihn brauchst. Denn Form, Motivation sind halt Dinge, die auch eine wichtige Rolle spielen, um das Talent letztendlich abzurufen. Dann kommen wir mal zu den Spielern, die weniger Probleme damit haben oder die durch ihre besonders gute Art, durch ihren Charakter oder durch was sie bereits geleistet haben, einfach Spieler sind, bei denen du safe sagst, so ey, die werden sich nicht nur integrieren in den Lockerroom, das sind Spieler, die gehen vorne weg, sag ich mal, ne? Und ich will tatsächlich, in meinem Fall will ich gar nicht großartig auf die Spieler eingehen, ich will vor allem sie erstmal nennen und dann vielleicht ganz kurz was dazu sagen, und zwar sind das Quinion Mitchell, Darius Robinson, Blake Corum und J.J. McCarthy. Das sind meine vier, die ich besonders hervorheben möchte. Ich bin mir fast sicher, dass du dann einen Spieler hast, wo ich sage, oh ja, stimmt, hätte ich auch sagen können. Wir haben es schon gesagt, Quinion Mitchell, ein Spieler, der, obwohl er die Wahl hatte, woanders hinzugehen, bei den Toledo Rockets geblieben ist, dort ein absoluter Leader gewesen ist und das tatsächlich auch ganz gut in Richtung NFL verkaufen konnte jetzt. Diese Art von Mentalität, ich wollte lieber Small School spielen, weil ich meiner Mannschaft helfen wollte, weil die mich mehr gebraucht haben als ich sie. Klar hätte das meinem Draftstock vielleicht noch mal mehr geholfen. Vielleicht wäre Quinion Mitchell der erste Corner, der gezogen wird, wenn er für eine größere Schule gespielt hätte sein letztes Jahr. Aber er hat es eben nicht gemacht, weil er seiner Schule treu geblieben ist, die ihm damals, als er, wenn ich das richtig im Kopf habe, einfach noch so ein bisschen kleiner gewesen ist, die ihm halt ein Stipendium gegeben haben, als die großen Schulen sich für ihn nicht interessiert haben. Das ist eine gewisse Loyalität, die er mitbringt. Die Teams, glaube ich, schätzen. Gerade wenn es auch um Vertragsverhandlungen geht und so weiter, wenn du ihm eben die nötige Loyalität auch von deiner Seite entgegenbringst, wirst du, glaube ich, sehr viel zurückbekommen. Darius Robinson, Missouri, ein Spieler, der, was ich einfach so richtig Killer fand, wie er beim Senior Bowl sagte, er möchte eine Einladung zum Combine und er galt irgendwie als, vielleicht schafft er es an Tag 2 und jetzt hat er einfach, er wollte keine Einladung zum Combine, er wollte eine Einladung zur NFL Draft, zur Veranstaltung an dem Abend in Detroit, und da haben wir es, glaube ich, noch so ein bisschen belächelt, aber er hat sie bekommen. Also er gehört zu den, ich glaube, 11 oder 13 Spielern irgendwo da an der Runde, die tatsächlich nachher im Green Room sitzen und darauf warten, dass die gepickt werden. Ob das am Ende noch ein Tränchen gibt, weil er dann doch nicht in Runde 1 gedraftet wird, werden wir sehen, aber er hat die Einladung. Und sehr mannschaftsdienlicher Spieler, ist auf jeden Fall Black Corum, der das auch in wichtigen Spielen immer wieder gezeigt hat, wie sehr er sich für sein Team praktisch aufopfert. Und McCarthy, ja, wir haben über ihn schon ein paar Mal geredet. Er ist ein Spieler, der auf jeden Fall mit sehr gutem Beispiel vorangeht, der ein Führungsspieler ist, der aber auch das macht, was sein Coach von ihm will. Also der nicht anfängt zu zaubern, zu glänzen, wenn es nicht erforderlich ist. Also der sich auch an Regeln hält, der sich auch einordnet in ein Team und dort keine Spirenzchen macht. Also keiner, der diese Allüren mitbringt, die man sicherlich einigen großen Quarterbacks in der NFL oder auch denen, die jetzt noch im College sind und in den Draft gehen, vielleicht auch andichten mag, da ist McCarthy ein ganz besonderer Charakter. So, dann bin ich auch schon durch.
Ja, alles Gute und richtige Namen. Da gibt's ja auch immer viele schöne Beispiele. Ich mach's auch mal so wie du. Ich fange mal an mit Bo Nix, dem Quarterback von Oregon, der damals mit sehr viel Hype so ein bisschen diese Legacy bei Auburn weiterführen sollte. Und der dann zu Oregon gegangen ist und da seine zweite Chance wirklich voll genutzt hat. Einer der besseren QBs der letzten Jahre war im College Football. So ein paar Dinge, die zu ihm rauskommen. Der ist tough, der ist competitive, also jemand, der sich immer wieder auch selber super hoch motivieren kann, sich immer wieder hochfahren kann. Auch die, ich sage jetzt mal, Drecksarbeit in Sachen Preparation einfach super macht. Bereitet sich vor wie ein Coach. Das waren immer wieder so die Dinge, die man über Bo Nix gehört hat. Und ich finde, das zeigt auch einfach sein Tape. Einfach wie gut vorbereitet, wie gut der Pre-Snap ist. Diese Dinge, die er macht, er hat sich sehr geholfen bei den Oregon Ducks. Der nächste ist Marvin Harrison Jr. Natürlich klar ein Top-5-Spieler in diesem Draft, über den wir auch schon viel gesprochen haben. Es war wirklich so, dass ich dann von Kumpels gehört habe, die zum Beispiel an einem College im Midwest arbeiten, dass da drei Scouts stehen beim Mittag, die gerade eigentlich eine ganz andere Schule besuchen und aber alle nur über Marvin Harrison Jr. sprechen und wie besonders dieser Typ ist, nicht nur als Spieler, sondern eben auch, was seine Vorbereitung, was sein Mindset, was seine Mentalität angeht. Einfach, ja, auf allen Ebenen besonders ist, glaube ich, einfach das richtige Wort für Marvin Harrison Jr. Und ich denke, deswegen wird er auch der erste Wide Receiver vom Board sein. Ich lege mich da wirklich eigentlich, man sagt niemals nie, aber es wird mich immer noch sehr, sehr, sehr wundern, weil das in einem Wide Receiver einfach nicht so oft ist. Tyler Guyton, auch wieder jemand, Offensive Tackle Oklahoma, wo man immer wieder dieses Wort different hört, also im positiven Sinne. Bevor er da überhaupt gespielt hat bei Oregon, bei Oklahoma, Entschuldigung, hat man da vom Team, von Coaches, von Staffern gehört, diese Arbeitsmoral, wie viel er im Gym ist, wie er sich vorbereitet, wie er an seiner Technik, wie er an diesen ganzen Dingen arbeitet, ist einfach unglaublich und ist auch noch ein super Athlet und vielleicht jemand, wo, wenn man Tape schaut, sagt, oh, klar, da sind noch Baustellen, aber das ist jemand, dem Teams, glaube ich, vertrauen können, dass er alles daran setzen wird, ein guter Profi zu werden, dieses Mindset hat, dieses Mindset mitbringt und deswegen vielleicht auch schon früher gedraftet wird als andere Tackle, die man eigentlich vom Tape her halt höher sieht. Also ich habe es jetzt schon 10-mal gesagt, ich bin gespannt, aber das könnte so ein Grund sein, warum Tyler Guyton dann noch früher geht und nicht erst in der späten ersten Runde. Und dann habe ich noch Terrion Arnold, den Cornerback von Alabama, der, glaube ich, auch auf persönlicher Ebene ein absoluter Liebling von Nick Saban, auch von seiner Frau Miss Terry war. Einfach, auch wenn man seine Interviews sieht, so eine ansteckende Persönlichkeit ist, mit dem man einfach mal sprechen wollen würde, mit dem man sich einfach gerne mal hinsetzen würde, der einfach, glaube ich, ein positives Mindset und auch was Arbeitsmoral und diese ganzen Dinge angeht, einfach super ist, auch das bei Cornern eben was immer wieder auch als Red Flags oder als so ein bisschen, es ist so ein bisschen mezzo, das ist bei Terrion Arnold auf jeden Fall alles super und auch das könnte ihn, glaube ich, dazu bringen, dass er der erste Corner vom Board ist, obwohl er teilweise inkonstant gespielt hat, er hat athletisch das Potenzial sowieso und ich glaube einfach, dass er ein Menschenfänger ist, der auch eben Teams einfach gefangen hat im Pre-Draft-Prozess.
Ja, dann habt ihr es gehört. Also ich finde es gerade bemerkenswert, auch bei einem Spieler wie Tyler Guyton, ne? Weil du halt weißt, hey, der muss tatsächlich auch noch seinen Weg gehen. Und das hebt ihn natürlich. Wenn du einfach ein Gefühl hast, ey, ich habe eine Idee, wie ich den Spieler entwickle und er ist so interessiert daran, also in den Gesprächen, die du geführt hast, rund um den Combine, vielleicht jetzt auch bei den Visits, dass du halt merkst so, ey, Guyton will das. Das merke ich, dass ich das mit dem hinkriege. Der hat die Athletik, der hört zu, der setzt das um. Und das ist ja genau das, was du brauchst, damit du weißt, die Chancen stehen verdammt gut, dass dieser Spieler, der noch weitere Entwicklungen definitiv zu gehen hat, dass er diese Schritte halt auch machen wird. Ja, nice. Also, wenn ihr weitere Spieler habt, dann lasst uns das gerne, also wenn ihr über weitere Spieler was wissen wollt, lasst uns das gerne wissen. Das sind auf jeden Fall die Spieler, die wir in besonderer Weise nochmal herausstellen. Es hat sich tatsächlich auch in den Drafts der letzten Jahre gezeigt, dass wir da ganz gute Informationen sammeln, sag ich mal. Und ich hoffe, dass ihr auch noch die ein oder andere so Information bekommen habt, die ihr so noch nicht auf dem Schirm hattet, auch wenn sich einige von euch mit Sicherheit auch sehr intensiv damit beschäftigen, gerade mit den Spielern, die für euer Team wichtig sind, die da häufiger in Mockdraft sind, da macht man ja auch mal ein bisschen Background-Recherche, sage ich mal, man googelt zumindest mal die Namen durch und schaut, ob es irgendwelche News in den letzten Jahren zu diesem Spieler gab. Ja, das waren jetzt erstmal die Red Flags und die Green Flags, also die roten Lichter und grünen Lichter. Und wir werden weitermachen. Und zwar wird es in der kommenden Woche weitere Folgen geben zu den letzten Gerüchten, mit denen wir aufräumen wollen, aber die wir euch vor allem nennen wollen, wo Spieler spätestens weg sind vom Board und wo Spieler wahrscheinlich hingedraftet werden. Spoiler, ja, wahrscheinlich geht Caleb Williams zu den Chicago Bears. Aber wir haben schon ein bisschen mehr vorbereitet als das. Und ja, dann machen wir auch noch einen gemeinsamen Mockdraft zusammen mit dem Torben. Und da könnt ihr euch auch drauf freuen. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran bei Football Quark. Und damit ihr nichts verpasst, könnt ihr einmal den Kanal gerne abonnieren. Und bei Spotify, habe ich gehört, hilft das auch immer ganz gut, wenn man so diese Glocke setzt, damit ihr auch immer mitkriegt, wenn eine neue Folge da ist. Also von meiner Seite macht's gut und Lorenz, du hast das letzte Wort.
Ja, vor allem holt euch Philipps Draft Guide, um dann auch die Spieler nochmal nachschlagen zu können. Also ich kenne das selber als Fan von einem Team. Oh, jetzt haben wir in der 5. Runde den und den gedraftet. Und wenn man dann sowas, bei sich liegen hat, ist das immer super, wo man dann Spieler nochmal nachschlagen kann und da auch nochmal zu lesen kann, warum oder was das Team auch in einem Spieler gesehen hat und was vielleicht auch die Concerns so ein bisschen sein könnten.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel, ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse, überall, wo es Podcasts gibt.